Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Es wurde kurzfristig abgesagt. Das Länderspiel Deutschland gegen Niederlande, damals im November 2015, einige erinnern sich noch, circa anderthalb Stunden vor Spielbeginn. Der Grund der Absage war der Hinweis auf ein drohendes Attentat. Der hannoversche Polizeipräsident Volker Kluwe sagte, wir haben konkrete Hinweise gehabt, dass jemand im Stadion einen Sprengsatz zünden wollte. Und dann habe auch der französische Geheimdienst noch auf einen irakischen Schläfer hingewiesen, der einen Anschlag auf das Spiel geplant haben sollte, so berichtete die Tageszeitung Die Welt. Jedenfalls wurde gegen 19.15 Uhr die Nachricht verbreitet, schon in die dunkle hannoversche Nacht hinein über den Polizeilautsprecher. Das Fußballspiel wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. Die Polizei fordert alle Besucher auf, umgehend ihre Heimreise anzutreten. Natürlich waren die Besucher enttäuscht über die Absage, ist ja klar. Viele hatten sich von langem drauf vorbereitet, waren von weit her angereist, hatten sich auf das Spiel gefreut natürlich. Aber zugleich waren sie erleichtert, der Gefahr dann doch entronnen zu sein. Auch unser Predigttext heute Morgen berichtet von einer Veranstaltung, die kurzfristig abgebrochen wurde. Die Vorbereitungen dazu waren schon in vollem Gange gewesen. Aber im Unterschied zu Hannover sind die Leute in Kapernaum damals der Aufforderung, den Ort zu verlassen, erst gar nicht gefolgt und schließlich nur widerwillig. Dabei hätten die sich eigentlich über die Absage freuen müssen. Denn was damals abgesagt und abgebrochen wurde, war kein Fußballspiel, sondern eine Beerdigung. Und das ist unser Thema heute Morgen, die abgebrochene Beerdigung. Markus 5. Damit kommen wir zurück zu unserem Bericht aus diesem fünften Kapitel des Evangeliums. Wir hatten ja letzten Sonntag begonnen, das zu studieren, wo zwei Menschen, die sich vorher nicht kannten, auf schicksalhafte Weise ihre Wege kreuzen. Ein Vater, der um seine todkranke Tochter bangt, und eine Frau mit einer unheilbaren Krankheit. Und so alt wie die Tochter dieses Jairus ist, nämlich 12 Jahre, so lange schon dauerte die Lebensgeschichte dieser Frau, nämlich auch 12 Jahre. Beide setzen sie in ihrer verzweifelten Lage ihre letzte Hoffnung auf Jesus. Beiden wendet sich Jesus mit voller Konzentration zu, obwohl die Menschenmenge um ihn herum ja auch seine Aufmerksamkeit beansprucht. Und dennoch sehen wir bei Jesus diese erstaunliche Fokussierung auf diese einzelnen Menschen. Und die Frage ist natürlich, warum nehmen wir uns so viel Zeit für diese Berichte? Warum studieren wir sie mit dieser Akribie, hoffentlich? Warum üben diese Berichte auf uns, diese Begebenheiten auf uns auch ja, so eine gewisse Faszination aus, der wir uns gar nicht entziehen können? Die entscheidende Antwort ist, weil die Hauptfigur heute noch lebt. Das ist das Entscheidende. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann hätte es für uns wenig Sinn, diese Evangelienberichte zu studieren. Dann würden wir das auch nicht tun. Dann säßen wir auch nicht hier. Aber wir studieren diese Texte mit der Erwartung, darin Jesus selbst zu begegnen. Das ist das Geheimnis. Weil er versprochen hat, durch diese Texte heute zu uns zu reden und sich einen Weg zu unseren Herzen zu bahnen. Weil Jesus versprochen hat, unseren Glauben dadurch zu stärken, unsere Zweifel zu überwinden, unsere Traurigkeit zu trösten und unsere Fragen zu beantworten. Darum studieren wir das. Und Jesus hat das versprochen. Er hat gesagt, wo seine Gemeinde sich um sein Wort sammelt, da ist er als der Herr unsichtbar gegenwärtig. Da ist er wirklich da. Und deshalb beten wir ja zu ihm in diesem Gottesdienst. Deswegen singen wir für ihn. Und das sollten wir uns auch bei jedem Lied bewusst machen, wenn wir singen, dass Jesus uns zuhört. Wir singen hier, wenn wir singen für ihn. Wir sehen nicht zu, dass wir mit Anstand diese Lieder irgendwie durchbekommen, sondern wir singen für ihn. Und er ist da und er hört es. Und das sollte man unserem Gesang auch abspüren. Und deshalb ist es für uns so wichtig, wie Jesus dieser Frau, in dem Jairus begegnet ist, weil wir daran ablesen können, wie er auch uns begegnet und wie wir ihm begegnen können. Und darum haben wir als Untertitel für diese Predigt gewählt, also Obertitel, die abgebrochene Beerdigung und Untertitel auf Augenhöhe mit Jairus. Auf Augenhöhe mit Jairus, nämlich durch diesen Text. Und selbstverständlich gibt es zwischen uns und den biblischen Personen des ersten Jahrhunderts auch gewichtige Unterschiede. An manchen Stellen sind die damals im Vorteil gewesen, an anderen Stellen wie heute. Dann machen wir das mal an Jairus fest. Jairus Vorteil war, er hat Jesus mit seinen Augen gesehen. Er konnte face to face mit ihm reden. Er hat wahrscheinlich viele Wunder als Augenzeuge miterlebt, dort in Nazareth, wo er ja lebte, in Kapernaum, wo er lebte. Kurz, er hat zu dem Zeitpunkt auf der Erde gelebt, den der allmächtige Gott für sein eigenes zur Welt kommen ausgewählt hatte. Das war sicher erstmal ein Vorteil. Und Jairus hat ausgerechnet in dem Land gewählt und an dem Ort, an einem der Orte, wo Jesus sich als Mensch viele Monate lang aufgehalten hat, wo er seinen Alltag gelebt hat. Das war ein enormer Vorteil, den Jairus und seine Zeitgenossen damals hatten. Aber sein Nachteil uns gegenüber, zu dem Zeitpunkt, als Jairus zum ersten Mal Jesus begegnet, hatte Jesus seine Mission auf dieser Erde noch nicht abgeschlossen. Das Evangelium war noch nicht vollständig verwirklicht. Die Kreuzigung hatte noch nicht stattgefunden, die Auferstehung hatte noch nicht stattgefunden. Das, was für uns selbstverständlich schon geschehen ist und im Rückblick betrachtet werden kann, Jesus war schon der Wundertäter. Es war klar, dass er der Sohn Gottes ist, dass er das Reich Gottes bringt, dass er den Menschen anbietet, in eine persönliche Beziehung mit ihm einzutreten durch den Glauben. Das war alles schon klar. Aber wir kennen das Ganze, was es bedeutet, dass er am Kreuz für unsere Schuld starb, damit wir Vergebung bekommen. Wir kennen das Ganze, dass seine Auferstehung der Anfang davon war, dass auch wir auferstehen werden. Wir bekommen es ausführlich erläutert durch die Schriften der Apostel, die es damals auch noch nicht gab. Paulus hat noch nicht geschrieben, er war noch nicht mal bekehrt. Petrus hat noch nicht geschrieben. Johannes hatte noch nicht geschrieben. Das alles haben wir. Und wir haben den Heiligen Geist seit Pfingsten, den wir bei der Bekehrung bekommen, durch den wir das viel besser verstehen können. Verstehen Sie, das sind unsere Vorteile. Und auch für uns hat Jesus übrigens schon gebetet. In diesem Gebet in Johannes 17, wo er dem Vater ganz ausdrücklich sagt, Johannes 17, Vers 20, ich bitte dich nicht für diese, also für die Jünger allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Und das sind ja offensichtlich wir. Also, das sind unsere Vorteile. Und deswegen können wir uns nicht rausreden. Wir können nicht sagen, ja, wenn wir damals gelebt hätten, dann wäre das für uns auch alles leichter mit dem Glauben gewesen. Das stimmt nicht. Auch damals hat übrigens die Mehrheit, die das alles gesehen hatte, Jesus abgelehnt. Also trotz aller Unterschiede zwischen Jairus und uns wiegen die Gemeinsamkeiten schwerer. Es ist ein und derselbe Jesus, der uns ruft. Er ist heute genauso real, genauso wirklich und lebendig wie damals. Und er begegnet uns mit dem gleichen Anspruch, wie er dem Jairus begegnet ist. Nämlich, dass sich unser Schicksal an unserer Stellung zu Jesus entscheidet. Das war bei Jairus doch genauso. Also, ob unser Leben gelingt oder scheitert, ob wir gerettet werden oder verloren, ob wir das Ziel verfehlen oder das Ziel erreichen, das entscheidet sich alles an unserem Verhältnis zu Jesus. Genauso wie bei Jairus damals. Und deswegen der Untertitel auf Augenhöhe mit Jairus, eben weil wir in diesem Text Ansatzpunkte finden für unser Verhältnis zu Jesus, die für uns genauso gelten wie für ihn. Wenn man so will, substanzielle Gemeinsamkeiten zwischen der Jairus und uns. Das geht ja schon los mit der Not, die diesen Mann umtreibt. Sie haben den gesamten Text, den gesamten Zusammenhang noch einmal vor sich. Und ich lese jetzt den Abschnitt, der unser klassischer Predigttext für heute ist. Also ab Vers 35 bis 34 hatten wir es letztes Mal ausgelegt. Aber ich lese zunächst noch jene Verse, die Jairus einführen, die wir auch letzten Sonntag schon betrachtet hatten, ab Vers 21. Und Sie haben, wie gesagt, diesen gesamten Abschnitt 21 bis 43 auf Ihrem Zettel hier abgedruckt. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, also vom Ostufer zum Westufer zurück, versammelte sich eine große Menschenmenge bei ihm und er war am See. Und siehe, da kam einer der Obersten der Synagoge namens Jairus. Und als ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein, liegt in den letzten Zügen. Komm doch und leg ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Also schon das ist für uns leicht nachvollziehbar. Diese Not, diese furchtbare Not, die den Jairus umtreibt. Was kann es für einen Vater, was kann es für eine Mutter Schlimmeres geben, als die Sorge um das eigene Kind? Diese Not, diese Angst, die muss man keinem erklären. Da sind wir ganz nah beieinander. Und da ist es dem Jairus natürlich völlig egal, was die anderen Leute denken mögen. Er nimmt die gar nicht wahr, richtig so. Und er stürzt auf Jesus zu, als er ihn sieht dort in der Menge. Er lässt die Menge Menge sein, er wirft sich vor ihm zu Füßen und sagt, Herr, bitte hilf. Er fleht ihn an, steht hier. Meine Tochter ist am Sterben, du musst kommen. Und recht hat er. Und sicherlich treibt ihn die große Frage um, ist Jesus auch stärker als der Tod? Oder kann er den Tod möglicherweise noch verhindern? Denn das haben wir hier in diesen letzten Texten gesehen. Am Ende von Kapitel 4, Jesus hat Macht über den Sturm, das heißt über die Naturelemente. Dann Kapitel 5, 1 bis 20, Jesus hat Macht über die Dämonen, das haben wir gesehen. Über den Satan und die Mächte seiner Finsternis. Dann der nächste Abschnitt, letzten Sonntag, die Sache mit der Frau. Jesus hat Macht über die Krankheit. Aber, und das ist unser Text heute, hat er auch Macht über den Tod. Von seiner Stellung her war es für Jairus alles andere als selbstverständlich, den Weg zu Jesus zu wählen. Er war ja einer der Vorsteher der Synagoge dort in Kapernaum, er gehörte zur Leitung. Das heißt nicht unbedingt, dass er selbst professioneller Theologe war. Für dieses Amt musste man also nicht Rabbiner oder etwas Ähnliches sein. Aber er war Teil des klerikalen Systems. Dieses religiösen Systems, das unter der Aufsicht der Pharisäer stand. Die hatten ja ihr Synagogensystem im ganzen Land ausgebaut, dadurch sehr guten Kontakt zur Bevölkerung. Das war ihr großer Vorteil gegenüber den Sadduzäern. Die Pharisäer waren wirklich verankert an der Basis, wie wir sagen würden. Und konnten ihre Auffassung den Leuten vermitteln, von Ort zu Ort, Synagoge zu Synagoge. Und er gehörte zu diesem System. Und wir müssen ja bedenken, und das haben wir in den Kapiteln vorher gesehen, zu der Zeit war die Feindschaft der Pharisäer gegen Jesus schon zementiert. Die Mordpläne wurden schon lange geschmiedet. Die Verunglimpfung Jesu und die Verteufelung Jesu, im wahrsten Sinne des Wortes, Verteufelung Jesu durch die Pharisäer war schon lange im Gange. Und er gehörte zu diesem System. Diesen Leuten war Jairus eigentlich verantwortlich. In seiner Funktion als Synagogenvorsteher. Aber noch viel mehr verantwortlich fühlte er sich natürlich seiner geliebten Tochter. Und was immer diese etablierten Theologen über Jesus redeten, Jairus hatte mit seinen eigenen Augen genug gesehen. Die Synagoge in Kapernaum war nach allem, was wir wissen, nur wenige Minuten vom Haus des Petrus entfernt, was ja auch dort in Kapernaum stand. Hier hatte Jesus viele Wunder getan, hier hatte Jesus in der Öffentlichkeit gepredigt. Hier in diesem Haus des Petrus in Kapernaum ist es auch gut möglich, dass da diese spektakuläre Begegnung mit dem Gelähmten stattgefunden hatte. Wissen Sie, wo die das Dach abgedeckt hatten und den Gelähmten heruntergelassen hat und Jesus ihm deutlich gemacht hat, wichtiger als die Heilung deines Körpers ist, dass du Vergebung deiner Sünden bekommst. Das alles wird ihm nicht fremd und unbekannt gewesen sein. Und sprach darüber. Und alles zusammengenommen hat er dazu geführt, dass Jairus dem Jesus vertraute. Und dass er wusste, wenn jetzt noch einer helfen kann, dann nur er. Obwohl es in der Umgebung des Jairus wahrlich genügend Skeptiker gab. Das werden wir gleich noch sehen. Da gab es wahrlich genügend Leute, die Jesus kritisch gegenüberstanden. Und Jesus enttäuscht ihn nicht. Vers 24, und er ging mit ihm und es folgte ihm eine große Menge nach und sie bedrängten ihn. Aber er geht mit Jairus. Ja, aber kaum sind sie unterwegs, das hatten wir gesehen, scheint alles schon wieder vorbei zu sein, Vers 25. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss. Und diese Leidensgeschichte der Frau hatten wir letzten Sonntag untersucht. Auch ihre wunderbare Rettung, das können Sie alles über www.beg-hannover.de nochmal nachhören. Dann haben Sie den Zusammenhang. Und für Jairus ist diese Frau erstmal nur eine Anfechtung. Eine Anfechtung, die das Leben seiner Tochter gefährdet. Er muss warten. Und er weiß, dass ihm die Zeit davonläuft. Und das ist der erste Punkt im Verhältnis zwischen Jairus und Jesus, der für uns genauso gilt. Jesus mutet uns Wartezeiten zu. Wenn Sie mitschreiben, ist das der erste Punkt. Jesus mutet uns Wartezeiten zu. Wir wissen nicht, wie lange das gedauert hat, diese Begegnung mit der Frau. Die Evangelien berichten ja sehr gedrängt, sehr zusammenfassend, möglicherweise länger als eine Stunde. Es war wahrscheinlich nicht so kurz, wie wir an einigen Begleiterscheinungen später noch sehen werden. Aber egal wie lange es dauerte, dem Jairus muss jede Minute wie eine Stunde vorgekommen sein. Und dann hat Jesus diese Frau mit ihrer verborgenen Not, mit ihrer Krankheit sehr genau in den Blick genommen. Aber er hat sie nicht nur geheilt, wie wir in Vers 29 lesen, und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage, also von der körperlichen Krankheit geheilt war, sondern Jesus hat sie in ein Gespräch verwickelt, weil Jesus ja klar war, die Frau braucht mehr als nur Heilung, sie braucht Heil. Sie braucht nicht nur Heilung, sie braucht Heil, sie braucht Rettung von ihren Sünden, sie braucht Rettung für die Ewigkeit. Auch für diese Frau ist das Entscheidende, wo sie ihre Ewigkeit verbringt. Und nicht nur, wie sie hier die nächsten Jahre auf der Erde noch durchkommt. Und so verwickelt Jesus diese Frau in ein Gespräch, das sehr gut ausgeht. Ab Vers 30, Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und die Jünger sprachen, du siehst, wie das Volk dich drängt. Und du fragst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um und sah nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter. Das ist das einzige Mal, dass Jesus zu einer Frau Tochter sagt in Evangelien. Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden. Und sei von deiner Plage gesund. Und während dieser Zeit steht Jairus daneben. Und er weiß, meine Tochter ist am Sterben. Und er kann nichts anderes tun, als zu warten. Das erinnert uns an eine andere Begebenheit, nämlich an die Geschwister von Bethanien. Sie wissen schon, Johannes 11, Maria und Martha und ihr Bruder Lazarus schwer erkrankt und der stirbt wirklich. Johannes 11, das ist eine Parallele. Ich will nur kurz darauf hinweisen. Johannes 11, ab Vers 1. Es war bei einer Krank Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die dem Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hatte. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Und was macht Jesus? Er sagt zu seinen Jüngern, als er das erfährt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Und in Vers 6 steht, als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch, also Jesus noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Das heißt, er geht extra nicht hin. Und vordergründig kann man sagen, wie kann Jesus das nur machen? Die Schwestern schicken ihm diese Not-SMS. Nun komm doch endlich. Und er sagt, nein, ich gehe nicht, ich warte noch 2 Tage. Müsste er nicht jetzt alles stehen und liegen lassen? Und Johannes, der das aufschreibt, der kennt ja unser Herz. Und deswegen fügt er extra in Vers 5 hinzu, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Das ist gut, dass er das hier sagt. Also er sagt, Leute, es liegt nicht dran, dass er sie nicht liebt. Es liegt nicht dran, dass er sie nicht liebt. Und das heißt, wenn Jesus uns warten lässt, dann liegt das nicht daran, dass er uns nicht genügend liebt. Was wir manchmal denken. Sondern es liegt daran, dass er einen bestimmten Plan damit verfolgt. Nämlich den Plan, Gott zu verherrlichen. Und so steht es ja dann in Vers 4. Diese Krankheit dient der Verherrlichung Gottes. Also Jesus mutet uns Wartezeiten zu. Jairus ist kein Einzelfall. Maria, Martha und Lazarus sind kein Einzelfall. Und liebe Leute, auch für unsere Nachfolge ist das doch typisch. Wir kennen das doch. Wir haben Jesus unser Anliegen genannt. Wir haben ihn möglicherweise genauso bestürmt wie Jairus hier in den Versen 22 und 23. Und trotzdem haben wir subjektiv den Eindruck, dass es nicht vorangeht. Dass sich einfach nichts tut. Wir haben das ja mit unserer Immobiliensuche als Gemeinde jetzt über viele, viele Monate wirklich durchbuchstabiert. Es war uns klar, Jesus hört uns. Aber wir hatten trotzdem den Eindruck, es geht nicht voran. Warum macht er das so? Das war auch eine gewisse Prüfung, die der uns zugemutet hat. Ist nicht so schlimm, als wenn ein Kind krank ist, aber es war eine Prüfung. Wilhelm Butsch hat das einmal sehr schön geschrieben in einer Andacht, dass wir immer dastehen wie mit einer Stoppuhr, wie einer, der ein Rennen startet und wir erwarten, und Gott soll gefälligst, wenn wir sagen, auf die Plätze fertig, los, Gott soll sofort loslegen. Und wir stehen da mit der Stoppuhr und bestimmen die Zeit. Und Wilhelm Busch schreibt, Gott denkt aber gar nicht daran, sich von uns vorschreiben zu lassen, wann er handeln soll. Und dann zitiert der Prediger 3, Vers 11 aus dem Alten Testament, er tut alles fein zu seiner Zeit. Er tut alles fein zu seiner Zeit. Prediger 3, Vers 11. Und Wilhelm Busch fügt hinzu, und wer Gottes Macht erfahren will, der muss es lernen, seine eigene Uhr wegzulegen und sich nach Gottes Uhr zu richten. Gottes Uhr geht meist langsamer als unsere Uhr, manchmal auch schneller. Aber jedenfalls meist anders als unsere Uhr. Er hat seine Zeit und er tut alles nach seiner Zeit. Und zwar tut er alles fein zu seiner Zeit, wie Prediger sagt. Ach, was gäbe das für Unheil, wenn Gott sich nach unserer Ungeduld richten wollte. Weil er das nicht tut, darum geschieht alles fein, was durch ihn geschieht. Das ist genau die Situation. Gott, Jesus mutet uns Wartezeiten zu. Das ist so. Und Jairus befindet sich ja also in guter Gesellschaft. Das ist das Erste, was wir mit ihm gemeinsam haben. Jesus mutet uns Wartezeiten zu. Und darum, wenn Sie durch solche Zeiten gehen, lassen Sie sich bitte niemals einreden, dass Jesus Sie nicht lieb hätte. Jesus hatte Maria und Martha und Lazarus lieb, steht hier extra in Johannes 11, Vers 5. Und ziehen Sie bitte nie den Schluss daraus, dass er sie aus den Augen verloren hätte. Bestimmt hatte Jairus solche Befürchtungen. Und die Situation wurde noch hoffnungsloser, als er schließlich ein paar von seinen Leuten da ankommen sah aus der Ferne. Möglicherweise Bedienstete oder Verwandte, wir wissen es nicht, das wird nicht gesagt. Ihre Gesichter werden Bände gesprochen haben und ihre Worte müssen für Jairus wie ein Keulenschlag gewesen sein, wie ein Tritt in die Magenkuhle. Wir lesen das hier in Vers 35, wie die da ankommen, seine Leute. Und während er noch redete, nämlich Jesus, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen: Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister noch? Es fröstelt einem, wenn man das hört. Matthäus hat dieses Ereignis wesentlich kürzer beschrieben und die ganze Situation in einem einzigen Satz zusammengefasst. Matthäus 9, Vers 18. Und als er mit ihnen redet, da kam ein Vorsteher viel Familie und sprach: Meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Also Matthäus fasst das ganze Geschehen in einem Satz zusammen. Und Markus gibt uns die Details und dadurch erfahren wir, dass Jairus, und das ist ganz wichtig, dass Jairus die Todesnachricht erst dann erhält, nachdem Jesus die kranke Frau geheilt hat. Bis dahin hatte er immer noch gehofft und gewartet und geguckt, und wann kommt Jesus endlich? Aber jetzt ist es offensichtlich zu spät. Und auch dazu gibt es eine Parallele bei dieser Geschichte auf dem Friedhof von Bethanien in Johannes 11. Wissen Sie, als Jesus dann ankommt und Maria zu ihm ganz offen redet, Vers 21, Johannes 11, Vers 21, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Wenn du hier gewesen wärst, wäre er nicht gestorben, aber du warst nicht hier. Und er ist gestorben. Du hättest das verhindern können, dass er stirbt, Jesus. Du hättest das flackernde Licht seines aushauchenden Lebens zu neuer Glut entfachen können. Du hättest es gekonnt. Aber jetzt ist es zu spät. Und der Tod ist sogar für dich zu stark. Das heißt es doch. Und genauso hier in Vers 35 in unserem Text, wo die sagen: Bemühe den Meister nicht länger. Es ist vorbei. Und ihre Worte offenbaren, wie sie über Jesus denken. Sie nennen ihn Meister. Also Didaskalos steht da im Griechischen, so viel wie Lehrer. Das macht einerseits ihren Respekt deutlich. Also der Meister hat viel zu tun, behellige ihn nicht. Aber auch die Grenze, die sie behaupten, nämlich, dass Jesus gegen den Tod machtlos ist. Denn ein Lehrer, was soll ein Lehrer gegen den Tod tun? Wir hören nicht den Ton, in dem sie das gesagt haben, aber die Worte genügen schon. Und wenn man das so liest, dann denkt man erstmal, viel brutaler geht es nicht. Hey, mach dir keine Hoffnung, nimm endlich Vernunft an. Es ist zu spät, bemühe den Jesus nicht weiter. Wie lieblos, wie gedankenlos, wie wenig einfühlsam können wir Menschen manchmal reden. Wie schnell gehen wir über so eine Situation hinweg? Es muss ja nicht immer so brutal und so extrem sein, dass da ein Kind stirbt. Es reicht auch schon in anderen Situationen. Bemühe den Meister nicht, länger ist sowieso vorbei. Bringt nichts mehr. Lass uns doch unsere Worte mal daraufhin überprüfen, was sie möglicherweise anrichten. Und während sie das sagen, und das ist jetzt sehr speziell, das müssen wir sehr genau lesen. Während sie das sagen, ist Jesus noch mit der anderen Situation beschäftigt. Ist Jesus ja gerade noch dabei, das Gespräch mit der Frau abzuschließen, während er noch redete, in Vers 35. Also er redet noch mit den anderen. Er ist noch in dem anderen Gesprächsgang drin. Aber schauen Sie bitte mal, was in dem Moment passiert, während die anderen so gedankenlos daherreden. Was bemühst du den Meister noch? Vers 36. Sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redeten, nämlich zu dem Obersten, sprach er zu dem Obersten der Synagoge: Fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist faszinierend. Da steht wörtlich, aber Jesus nebenbei gehört haben das geredete Wort zu dem Synagogenvorsteher. Das griechische Wort Parakousas bedeutet etwas mitbekommen, was nicht für einen bestimmt ist. Wir können sagen, mit einem Ohr hören, würden wir sagen, in unserer Umgangssprache. Das heißt, Jesus ist noch in dem anderen Gespräch drin und er hört mit einem Ohr mit, was die da dem Jairus antun. Das war nicht für Jesu Ohren bestimmt. Er war noch, ich sag's nochmal, noch in einem anderen Gespräch drin. Und trotzdem kriegt Jesus in dieser bitteren Sekunde genau mit, was dem Jairus in dem Moment widerfährt. Und das schenkt uns den zweiten Punkt. Zweitens, Jesus behält unsere Situation immer im Blick. Das erste war, Jesus mutet uns Wartezeiten zu. Das zweite, Jesus behält unsere Situation immer im Blick. Es ist so fein, wie präzise, wie einfühlsam Markus diesen einen Moment schildert, den man so leicht überliest. Und wie scharf dadurch der Kontrast hervortritt zwischen den stumpfen Verwandten und der liebevollen Zuwendung Jesu auf der anderen Seite. Ja, Jesus ist noch in dem anderen Gespräch drin und die sagen zum Jairus, jetzt wird sowieso nichts mehr. Und Jesus kriegt das mit einem Ohr mit und geht sofort dazwischen. Ich hatte fast gesagt, und grätscht sofort dazwischen. Er grätscht sofort dazwischen. Und er lässt den Jairus in dieser traurigen, brutalen Minute nicht allein. Das steht hier. Es ist so, als würde er den Arm um Jairus legen und sagen, lass die reden, es ist noch nicht vorbei, Jairus, es ist noch nicht vorbei. Und Markus zeigt uns, das ist typisch für Jesus, so ist er. Wir erinnern uns, wie er in der vorherigen Szene, obwohl er ja mit Jairus beschäftigt war, sich sofort der Frau zuwandte, weil die in dem Moment seine Hilfe am dringendsten brauchte. Genauso kümmert er sich jetzt, obwohl er eigentlich noch mit der Frau beschäftigt ist, sofort um Jairus, weil der ihn jetzt besonders braucht. Jesus ist uns so zugewandt, wie wir es brauchen. Und für uns ist es ja noch leichter, weil Jesus inzwischen ja aus der Ewigkeit in diese Welt hineinwirkt und jederzeit für alle gleichzeitig da sein kann. Auch noch ein Vorteil, den wir haben. Jesus behält unsere Situation immer im Blick. Und dann sagt er zu dem, fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist keine Durchhalteparole, so nach dem Motto, ach, es geht immer irgendwie weiter. Sondern das heißt, Jairus, fürchte dich nicht, glaube, vertrau mir. Du musst keine Angst haben. Du kannst mir vertrauen. In einer anderen Situation hat Jesus seinen Jüngern gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, Johannes 16, Vers 33. Das ist genau der gleiche Ton. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und wir kennen doch dieses Gefühl, wenn alle anderen Ratgeber längst abgewunken haben. Wir kennen alle solche Situationen. Wenn der Arzt zum Beispiel sagt, sorry, wir können nichts mehr machen. Oder wenn der Chef sagt, tja, da kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Oder wenn die Eltern sagen, Junge, das war's dann. Aber Jesus behält deine Situation immer im Blick und er sagt dir auf den Kopf zu, fürchte dich nicht, glaube nur. Du brauchst dich nicht zu fürchten, du kannst dich auf mich verlassen. Philipp Spitter hat es in seinem Lied so schön gesagt, es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt, die Großen und die Kleinen in jedem Volk und Land. Er lässt sie nicht verderben, er führt sie aus und ein, im Leben und im Sterben sind sie und bleiben sein. Aber wie soll Jesus diese Situation lösen? Jetzt kommen wir zu Vers 37. Sie merken, wie präzise Markus berichtet und dass hier wirklich jedes Wort wie Gold ist. Vers 37, und er ließ niemanden mitgehen, außer Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sehr sie weinten und heulten. Jesus lässt sich jetzt nicht mehr aufhalten. Er geht schnellstens in das Haus des Jairus. Aber trotz der Eile hat er die Situation immer noch im Griff. Er nimmt von seinen Jüngern nur ein Dreierteam mit. So der Inner Circle, Petrus, Johannes und sein Bruder Jakobus. Das war die Führungscrew und die konnten dann auch den anderen berichten, was geschehen ist. Es ist übrigens das erste Mal, dass die drei hier so als Triumvirat gewissermaßen erwähnt werden, als Führungsteam. Und dann kommen sie auch schon ins Haus des Synagogenvorstehers. Aus dem Synagogenvorsteherhaus ist ein Trauerhaus geworden. Markus beschreibt das ganz plastisch in Vers 38. Er sieht das Getümmel, wie sehr sie weinten und heulten. Vers 39, und er geht hinein und spricht zu ihnen, was lärmt ihr so und weint? Was lärmt ihr so? Und weint. Also wir sehen ja, es sind offensichtlich Verwandte, Freunde der Familie eingetroffen. Man hat begonnen mit den üblichen Trauerritualen. Daraus kann man schließen, dass seit dem ersten Zusammentreffen von Jesus und Jairus doch einige Zeit vergangen worden sein muss. Daran sieht man es. Als er losgegangen war, hat das Mädchen ja noch gelebt. Und inzwischen ist die Bagage da und es haben schon die Beerdigungsfeierlichkeiten begonnen. Also da muss einige Zeit dazwischen gewesen sein, als Jesus die andere Situation gelöst hat. Und als der Vater eintrifft, ist die Beerdigung schon voll im Gange. Matthäus 9, Vers 23 sagt, als Jesus die Flötenspieler und das Getümmel sah. Was Markus hier beschreibt, das müssen wir verstehen, ist eine typische Trauersituation, wie sie im Orient gang und gäbe war. Es wird geschrien. Bei uns ist ja immer alles sehr pietätvoll still. Da wird gerufen, gejammert, gejault in höchsten Tönen. Wir können das im Fernsehen noch manchmal nachfolgen. Bei Trauerdemonstrationen, wenn Terroristen umgekommen sind oder Angehörige im Orient. Und dann laufen auf die Mütter schreiend hinter den Särgen hinterher. Es ist im Grunde genommen Chaos. Es ist Tumult. Und so ähnlich war das. Das ist typisch für eine Trauerszene hier. Die Leute schreien sich die Trauer aus dem Herzen und dafür gab es ganz bestimmte Rituale. Dazu gehörte, dass man laut klagte und dass man seine Kleider zerriss. Also man kam nicht im schwarzen Anzug, sondern man trug etwas, was man zerreißen konnte. Einen schwarzen Anzug können sie in der Regel nicht zerreißen. Und das empfand man als pietätvoll. Und dann hatten sich im Laufe der Zeit in der Tradition knapp 40 Regeln etabliert, die man beim Zerreißen der Kleider anlässlich einer Beerdigung berücksichtigen musste. Man musste sich dazu erheben, zum Beispiel in der Regel, wenn man verwandt war, musste man die Kleider über dem Herzen direkt zerreißen. Das Loch, das beim Zerreißen entstand, sollte möglichst so groß sein, dass eine Faust hindurchpasst. Und so. Es gab also wirklich richtig ausgetüftelte Regeln für das Zerreißen der Kleider bei einer Beerdigung. Das gehörte zum Ritual. Und dann wurden in der Regel professionelle Wehklager engagiert, die wie Vorsänger agierten. Die sind hier also offensichtlich auch schon da. Tja, und eines der häufigsten Instrumente, die Flöte, sollte mitgebracht werden. Und dann gab es diese Kakophonie. Ne? Die spielten alle dissonante Töne durcheinander. Das Geschrei, das Zerreißen der Kleider, diese grauenvollen Flötentöne. Nicht so schön, wie das hier bei uns im Gottesdienst immer zu hören ist, sondern ganz anders. Das war die Beerdigung. Und Jesus kommt dazu und dieses chaotische Spektakel hat schon längst begonnen. Der römische Staatsmann Seneca hat über die Beerdigung von Kaiser Claudius geschrieben, es wurde so viel Lärm veranstaltet, dass man glaubte, Claudius müsse es vom Grab aus hören. So ähnlich wird es hier wahrscheinlich auch gewesen sein, als Jairus mit Jesus und den drei Jüngern in das Haus zurückkehrt. Hier in Vers 38 ist die Rede vom Getümmel. Das kann man auch einfach übersetzen mit Krach. Er sieht den Krach und wie sehr sie weinten und heulten. Das ist die Situation. Und wie wird sich dem Jairus das Herz umgedreht haben? Aber wir lesen nichts davon, dass er Jesus irgendwie misstraut hätte. Er hat Jesus an seiner Seite. Und Jesus geht sofort dazwischen. Jesus bricht die Beerdigung sofort ab. Deswegen unser Titel, die abgebrochene Beerdigung, Vers 39. Und er geht hinein und spricht, was lärmt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus, nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte. Also er trieb sie raus. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht, wird im Einzelnen nicht beschrieben. Aber er hat sie rausgedrängt. Er hat gesagt, ihr habt hier nichts zu suchen. Die Veranstaltung ist zu Ende. Ihr seid im falschen Film. Ihr seid auf der falschen Veranstaltung. Es ist keine Beerdigung. Und die Reaktion der Leute ist unheimlich. Sie lachen ihn aus. Sie höhnen. Eben haben sie noch ihren Trauergesang angestimmt, jetzt höhnen sie. Es ist das einzige Mal in der Bibel, dass wir das wörtlich lesen, dass Jesus ausgelacht wird. Eine gespenstische Szene, wie das Wehklagen in Gelächter umschlägt. Das sagt natürlich auch einiges darüber aus, wie ernsthaft diese Trauer bei einigen war. Also wenn ich gleich innerhalb von Sekunden dann zum Höhnen übergehe, kann ich nicht so schrecklich traurig sein. Und einige waren wahrscheinlich wirklich irritiert, weil sie wahrscheinlich dachten, Jesu meint, das Mädchen sei nur scheintot. Aber es war nicht scheintot. Lukas schreibt in der Parallele, Lukas 8,53, sie verlachten ihn, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Sie wussten, dass sie gestorben war und dass das Scheintod auf keinen Fall helfen kann. Sie wussten, dass sie gestorben war. Der medizinische Befund ließ keine Hoffnung mehr übrig. Ihr Lieben, wie oft hat die Welt gelacht? Und wie oft hat die Welt sich lustig gemacht über die Botschaft von der Auferstehung? Jahre später, Paulus in Athen, auf dem Areopag, er predigt von der Auferstehung. Und wie ist die erste Reaktion, als er das sah? Apostelgeschichte 17, Vers 32, als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen. Das ist genau das Gleiche. Und wie oft wird heute gelacht? Ihr mit eurem Jesus. Und Jesus schmeißt die Lernenden einfach raus. Er wirft sie einfach raus. Er sagt, Leute, kommt. Er nimmt die Eltern des Mädchens mit in das Zimmer, wo das tote Mädchen aufgebahrt ist. Vers 40. Er nimmt sie einfach mit. Und da heißt es hier, nachdem er alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, also die drei Jünger, und ging hinein, wo das Kind lag. Und jetzt dieser Umschlag vom Lärm der Trauerzeremonie zu dieser Stille des Leichenzimmers. Und nur die Jünger als Zeugen dabei und sonst niemand. Und das ist das Dritte, was wir festhalten. Jesus kommt in unsere Privatsphäre hinein. Also erstens, Jesus mutet uns Wartezeiten zu. Zweitens, Jesus behält unsere Situation immer im Blick. Und drittens, Jesus kommt in unsere Privatsphäre hinein. Das sehen wir hier. Jesus nutzt diese Situation nicht für eine öffentliche Demonstration seiner Macht, sondern Jesus kümmert sich jetzt nur um diese kleine Familie. Vater, Mutter, Kind. Ganz klassisch. Nur um diese kleine Familie. Man kann sie da fast sitzen sehen. Ne? Wie es heißt, Jesus nimmt sie dann, vielleicht hat er sie an den Händen genommen oder wie auch immer. Und schon in Vers 37 lässt er ja die eigene Aposteltruppe zurück und nimmt nur die drei noch mit. Und hier in Vers 40 schmeißt er dann auch die anderen noch raus. Jesus kommt in unsere Privatsphäre hinein und so will Jesus das auch mit unseren Familien machen. Und nicht erst, wenn einer im Sterben liegt. Ihr Lieben, was für eine Chance ist das? Wenn wir uns in unseren Familien um Jesus versammeln können, in guten wie in bösen Tagen, was für eine Chance. Wenn es turbulent wird, wenn Sorgen über uns hereinbrechen, aber auch wenn wir besonders froh sind, dass wir sagen, kommt, lasst uns beten, Leute. Wenn wir wissen, dass Jesus da ist in unserer Familie, was ist das für ein Geschenk? Und wir können ihm unsere Herzen ausschütten und wir wissen, er ist mittendrin in unserer Situation. Was für ein Geschenk. Philipp Spitter hat das in seinen Liedern immer wieder besungen. Das ist natürlich die Sprache des 19. Jahrhunderts. Aber das ist nicht irgendwie ein kleinbürgerliches Spießeridyll, was er hier beschreibt, sondern das ist das biblische Verständnis der Geborgenheit in einer Familie, die sich um Jesus sammelt. Wenn er sagt in seinem Lied, O selig Haus, wo man dich aufgenommen, du wahrer Seelenfreund, Herr Jesu Christ, wo unter allen Gästen, die da kommen, du der Gefeiertste und Liebste bist. Wo aller Herzen dir entgegenschlagen und alle Augen freudig auf dich sehen, wo aller Lippen dein Gebot erfragen und alle deines Winks gewärtig stehen. O selig Haus, wo Mann und Frau in deiner Liebe eines Geistes sind, als beide eines Heils gewürdigt, keiner im Glaubensgrunde anders ist gesinnt, wo beide unzertrennbar an dir hangen, in Lieb und Leid, Gemach und Ungemach, und nur bei dir zu bleiben stets verlangen, an jedem guten wie am bösen Tag. Das ist wie eine Trauformel. O selig Haus, wo man die lieben Kleinen mit Händen des Gebets ans Herz dir legt. Du Freund der Kinder, der sie als die Seinen mit mehr als Mutterliebe hegt und pflegt. Wo sie zu deinen Füßen gern sich sammeln und horchen deiner guten Rede zu. Und lernen früh dein Lob mit Freuden stammeln, sich deiner freuen, du lieber Heiland, du. Das ist hier gemeint. Jesus kommt in unsere Privatsphäre hinein. Und das ist nicht irgendwie ein geschöntes, romantisches Idyll, sondern das ist eine geistliche Realität. Und das ist auch ein Trost für Leute, die in ihrem Umfeld keine geistliche Unterstützung bekommen. Jairus stand ja sonst ziemlich allein. Die Leute haben nicht mitgezogen. Die einen haben gesagt, bemühe den Meister nicht, ist sowieso zu spät. Die anderen haben da ihren Trauergesang angestimmt und Jesus ausgelacht. Aber Jesus kommt. Und Jesus kommt nicht nur, um uns zu trösten, sondern er hat auch die Macht, unsere Situation zu verändern. Und das ist der letzte Punkt, den wir noch festhalten wollen. Das vierte und letzte, Jesus entzaubert den Tod als Schlaf. Jesus entzaubert den Tod als Schlaf. Denn genau das macht er hier. Er wusste so gut wie die anderen, dass der medizinische Befund eindeutig war, dass medizinisch die Tochter gestorben war. Aber er wusste auch, dass er selbst stärker ist als der Tod. Und darum hat der Tod nicht mehr Macht über uns als der Schlaf. Das ist so wichtig. Der Tod hat nicht mehr Macht über uns als der Schlaf. Der Tod ist nicht endgültig. Der Tod ist nicht unaufhebbar. Der Tod hat eben nicht das letzte Wort über uns. Über keinen von uns. Über keinen. Jesus entzaubert den Tod als Schlaf. Und genauso hat es Paulus auch gesagt, dann auf dem Areopag in Athen. Sie werden alle aus den Gräbern heraus müssen. Und keiner wird sich in den ewigen Schlaf gewissermaßen wegducken können, sondern Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird, Apostelgeschichte 17,31, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Und sie werden alle herauskommen müssen aus den Gräbern und sie werden alle vor Jesus stehen. Und deswegen sprechen wir auch zu Recht von Entschlafenen. In 1. Thessalonicher 4 kommt dieser Begriff vor. Das ist keine Beschönigung. Das ist kein Euphemismus, wie man sagt. So eine schonende Umschreibung eines grausigen Befundes. Entschlafene. Sondern das ist Fakt. Das ist Fakt, den Jesus hier beschreibt in Vers 39. Das Mädchen schläft nur im recht verstandenen Sinne. Es ist nicht wirklich gestorben. Wenn wir sterben, dann treten wir nicht für immer von der Bildfläche ab, ihr Lieben. Das wird hier auch nochmal sehr, sehr deutlich. Und das Neue Testament differenziert da auch wunderbar. Wir treten nicht von der Bildfläche ab, niemand von uns. Die zu Jesus gehören, sind dann sofort bei ihm. Philipper 1, Vers 23. Ich habe Lust abzuschalten, um bei Christus zu sein. Und Jesus hat zu dem Schächer am Kreuz, zu dem Verbrecher gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also die zu Jesus gehören, sind dann sofort bei ihm. Und dann kommt nicht erst ein langer Schlaf, um am Ende aufzuwachen, sondern wir sind gleich voll bei Bewusstsein. Wir sind gleich voll bei Jesus. Das Einzige, was schläft, ist der Leib. Und der wird am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, dann auferweckt auch zu einem neuen Auferstehungsleib. Das sagt Paulus in Philipper 3. Wir werden den Leib bekommen, wie Jesus ihn hatte. Aber wir selbst sind im Moment des Todes sofort bei Jesus. Wir sterben in seine Arme hinein. Aber wer ohne Jesus stirbt, der wird einmal zum jüngsten Gericht auferstehen, um verdammt zu werden und dann in die Hölle zu gehen. Und Daniel 12, Vers 2 fasst diese beiden Auferstehungen in einem Satz zusammen. Wenn er sagt, die einen werden zum ewigen Leben auferstehen und die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Die einen werden zum Himmel auferstehen und die anderen zur Hölle. Jesus entzaubert den Schlaf als Tod, ihr Lieben. Und damit definiert Jesus den Tod neu, nämlich als eine Durchgangsstation. Er definiert den Tod neu als einen Zwischenzustand und nicht als das große Ende, als einen Doppelpunkt und nicht als einen Punkt. Und zum Beweis tritt der Herr dann an das Totenbett dieses Mädchens, Vers 41. Und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Talita Kumi, und das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Das ist aramäisch, das war die Alltagssprache. Und so gibt uns Markus gewissermaßen das Original, die anderen übersetzen es ins Griechische. Talita Kum oder Kumi, Talita, das heißt so viel junges Mädchen. Und das war eine Koseform, das konnte man auch übersetzen mit Lämmchen. Kleines Lämmchen, das sagt man eigentlich zu Babys. Talita, Talita Kumi, Mädchen, steh auf. Und dann steht hier sofort, Vers 42. Und sogleich, Eutys steht da im Griechischen, stand das Mädchen auf und ging umher. Peripateo, das ist im Griechischen das normale Wort. Also wir kennen das ja, diesen Ausdruck, peripatetisch. Die läuft gleich rum gewissermaßen. Das Wunder ist eindeutig. Das sieht man daran eben, dass sie sofort auf dem Bein ist. Es gibt keine Rehabilitation, die schlägt nicht erst mal 10 Minuten lang die Augen auf, die muss nicht erst einen halben Tag gepflegt werden, damit sie wieder zu Kräften kommt und dann ihre Stützstrümpfe kriegt oder so. Alles nicht. Sondern sie wird auferweckt und läuft rum. Das Wunder von Jesus ist immer vollkommen. Es ist immer perfekt. Jesus macht nie halbe Sachen, auch wenn er Menschen heilt. Sein Wort genügt. Sein Wort über den Sturm brachte den Sturm in einer Sekunde zum Schweigen. Sein Wort über die Dämonen hat den Dämonen das Maul gestopft und sie gewissermaßen den Abhang hinuntergestürzt. Sein Wort über die Krankheit bei der Frau hat sie sofort in der Sekunde gesund gemacht. Und sie sagt, der Blutfluss stoppt von einer Sekunde auf die andere. Und sein Wort über den Tod hat diese Tochter des Jairus, dieses Lämmchen, in Sekundenschnelle auf die Beine gebracht, sodass sie da herumgelaufen ist. Das ist die Realität, so macht es Jesus. Und sie ist wirklich lebendig und deswegen braucht sie jetzt natürlich was zu essen. Also wenn es dieser Unterstreichung noch bedurft hätte in Vers 43 und er gebot ihnen, dass es niemand erfahren durfte und befahl, man solle ihr zu essen geben. Hey, das Mädchen hat Hunger, Leute. Vielleicht war ja der Leichenschmaus schon vorbereitet, dann konnte sie davon gleich was essen. Das ist so ähnlich wie Jesus nach seiner Auferstehung mit den Jüngern Fisch und Brot gegessen hat. Es ist real, es ist wirklich, die Beerdigung fällt diesmal aus. Aus dem Leichenschmaus wird ein Freudenfest, mindestens für diese kleine Familie. Liebe Leute, es ist derselbe Herr, zu dem wir gehören. Und darum dürfen wir das, was wir hier berichtet bekamen, bei Markus auf Augenhöhe mit Jairus hören. Ich fasse es nochmal zusammen. Erstens, Jesus mutet uns Wartezeiten zu. Zweitens, Jesus behält unsere Situation immer im Blick. Er kriegt noch mit einem Ohr mit, was dem Jairus da widerfährt. Drittens, Jesus kommt in unsere Privatsphäre hinein. Und viertens, das Wichtigste, Jesus entzaubert den Tod als Schlaf. Wir wüssten so gern, wie es weitergegangen ist mit dieser Familie. Das können wir nicht genau sagen. Die Tatsache, dass Jairus namentlich ausdrücklich erwähnt wird, sowohl bei Markus als auch bei Lukas, spricht dafür, dass er auch später in der Gemeinde bekannt war. Also, dass er dabei geblieben ist. Und man kann sich das doch vorstellen, wie oft werden die sich dankbar an diesen Tag erinnert haben. Wie oft. Als Jesus mit uns gebetet hat, als Jesus da war, wisst ihr noch? Und es spricht vieles dafür, dass es nicht bei diesem einen Tag blieb. Dass sie dem Herrn treu geblieben sind, dass sich auch das Mädchen dann irgendwann zu ihm bekehrt hat. Denn darauf kommt es ja am Ende entscheidend an. Nicht wie viele Jahre auf dieser Erde wir leben, sondern es kommt darauf an, dass wir als Bekehrte sterben. Das ist das Entscheidende. Und dazu die allerletzte Beobachtung am Text in Vers 43. Da sagt Jesus, da heißt es von Jesus, und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe. Man kann etwas freier sagen, dass es noch niemand erfahren dürfe. Das finden wir immer wieder bei Markus und auch bei den anderen Evangelisten. Dieser Aufruf sagt es jetzt keinem. Das wird nirgendwo erklärt, warum. Aber man kann einige Schlussfolgerung anstellen. Jesus wollte offensichtlich nicht, dass die Leute sich nur aus Sensationsgründen für ihn interessieren. Und man muss wissen, es gab damals eine Messias-Hoffnung, die aber völlig falsch gepolt war, völlig diesseitig gepolt war. Der Messias kommt und löst unsere politischen und wirtschaftlichen Probleme und schmeißt die Römer raus. Und dann können wir so unbeschwert weiterleben, wie immer wir uns das denken können. War auch bei der Speisung der 5000. Ne? Sie wollen ihn zum König machen, weil sie sagt, der löst unsere ökonomischen und politischen und sozialen Probleme. Und diese falsche, oberflächliche Messias-Hoffnung wollte Jesus offensichtlich nicht noch befeuern, weil sie die Menschen vom Wichtigsten abhielt, nämlich in ihrem Herzen zu Gott umzukehren. Und dann noch etwas. Der entscheidende Schritt war zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht getan. Das Evangelium war noch nicht abgeschlossen. Dieser Schritt sollte ja erst in wenigen Monaten folgen, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld stirbt. Dass er die Strafe auf sich nimmt, die jeder von uns verdient hat, weil wir Sünder sind in Gottes Augen, weil wir ihm unendlich viel schuldig bleiben, weil wir ihm alles verweigern, was ihm zusteht und weil wir deswegen, wenn es nach Recht geht, Kandidaten der Hölle sind. Und wir können uns nicht selber retten. Und Jesus stirbt am Kreuz, um genau das für uns zu tun, um stellvertretend für dich und für mich die Strafe zu tragen. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht geschehen. Es war auch die Auferstehung Jesu noch nicht geschehen, mit der er dann ganz machtvoll unterstrichen und beglaubigt hat, dass der Tod wirklich überwunden ist, dass die Vergebung wirklich gilt für alle, die sich an Jesus wenden und sagen, bitte rette mich. Das alles war noch nicht geschehen. Und das alles musste noch geschehen. Und erst nachdem es geschehen war, gab Jesus dann den großen Marschbefehl. Dann hieß es nicht mehr, sagt es keinem, sondern dann hieß es, jetzt tragt es hinaus in alle Welt. Aber das musste erst noch geschehen. Und hier in unserem Text, da lag das Ereignis noch in der Zukunft. Und als Jesus dann auferstand und als er am Kreuz unsere Schuld trug, da lag Jairus erst wenige Monate zurück. Und dann wird Jairus es endgültig begriffen haben, spätestens dann. Der Jesus, an den ich glaube, ist der Retter, der mich von meiner Schuld befreit. Der Jesus, zu dem ich dieses feste Vertrauen gefasst habe und wusste, er ist meine einzige Hoffnung, ist auch meine einzige Hoffnung, um in den Himmel zu kommen. Meine einzige Hoffnung, mit dem heiligen Gott versöhnt zu werden, Gottes Kind zu werden. Er ist meine einzige Hoffnung. Und er hat nicht nur meiner Tochter das Leben wieder geschenkt, sondern er hat sein eigenes Leben für mich geschenkt. Und natürlich spricht alles dafür, dass Jairus das auch seiner Tochter nahegebracht hat. Dass er bestimmt mit ihr geredet hat und gesagt hat, Mädchen, entscheidend ist nicht, dass dein Leben hier auf dieser Erde verlängert wurde. So glücklich wir darüber sind, so dankbar wir dafür sind, so sehr wir uns darüber freuen. Aber Mädchen, es ist entscheidend, dass du mal das ewige Leben kriegst. Dass du auf ewig bei Jesus sein wirst. Dass du deinen Schöpfer, der dir alles geschenkt hat und der dir sogar dieses Leben hier wieder geschenkt hat, dass du den ehrst und bei dem sein wirst und dass wir dann alle gemeinsam Jesus loben können. Das ist das Wichtigste. Deswegen, Mädchen, häng dein Leben persönlich an Jesus. Er ist jetzt ja genauso da, wie er da war, als er in unser Haus kam. Der eine, der dir hier das Leben wieder geschenkt hat, ist der einzige, der dir das ewige Leben schenken kann. Der gekreuzigte und auferstandene Jesus. Und ihr Lieben, lasst uns das zum Schluss festhalten. Das ist auch das Wichtigste, was unsere Kinder brauchen. Nicht nur die Tochter des Jairus. Das ist das Wichtigste, was wir unseren Kindern nahebringen müssen. Nicht, dass sie hier ein schönes Leben haben. Nicht, dass sie hier möglichst gesund bleiben oder gesund werden, so sehr wir ihnen das wünschen und dafür dürfen wir auch beten. Und da hat Gott uns auch schon an vielen Stellen geholfen. Viele könnten da ihre Geschichten erzählen. Aber das Wichtigste, was unsere Kinder brauchen, genauso wie wir, ist, dass sie sich zu Jesus bekehren. Dass sie Jesus als ihren Retter anrufen. Erst dann ist alles gut. Und darum schließe ich mit jener Mutter, die das so erlebt hat, von der hat Pastor Kemnheimer berichtet. Ich erzähle das hier aus der Erinnerung. Nach einem Vortrag in einer fremden Stadt kommt eine Frau auf ihn zu hinterher und sagt, Herr Pfarrer, darf ich Sie mal umarmen? Nun, das ist bei Pastor Kemner nicht so leicht gewesen, weil der ein ziemlicher Baum war. Er war etwas verdutzt und hat gesagt, ja okay, aber womit habe ich das verdient, so nach dem Motto. Und dann hat sie ihm das erzählt. Sie hat gesagt, es ist wegen meinem Sohn. Ich habe so lange für ihn gebetet. Und es war so erfolglos. Jahr für Jahr erschien sich immer mehr von Jesus zu entfernen. Und dann kam sie damals zu evangelistischen Vorträgen an unseren Ort. Ich habe so gebetet, dass mein Sohn hinging. Und an einem der letzten Abende ist er dann da gewesen und da hat es ihn im Herzen getroffen. Und da wurde ihm klar, wie er vor Gott steht. Und plötzlich erinnert sich Kemner und sagt, ja, ich weiß noch genau, spät am Abend, es klingelt in meinem Quartier. Da stand ein junger Mann dort vor der Tür, völlig aufgelöst. Ich sage, kommen Sie rein, was ist? Und er sagt, bitte lassen Sie das Licht aus. Bitte lassen Sie das Licht aus, können wir reden? Und dann packt er alles aus und sagt, wenn ich keine Vergebung bekomme, bin ich am Ende. Und sie haben geredet und er hat alles ausgebreitet. Und Kemner sagt, anschließend haben wir das vor Gott gebracht. Wir sind auf die Knie gegangen und haben Jesus gebeten, alles zu vergeben und dieses von Sünde zerstörte Leben neu zu machen. Ja genau, sagt die Mutter. Und dann noch in der Nacht ist er nach Hause gekommen und er hat mich geweckt. Und er hat gesagt, Mutter, es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Ich habe Jesus gefunden. Und ich weiß, dass er meine Sünden vergeben hat. Am nächsten Tag ist er dann wieder mit seinem Auto aufgebrochen und von dieser Fahrt kam er nicht mehr zurück. Ein Unfall ohne sein Verschulden. Und sie sagt, aber Herr Pfarrer, und deswegen musste ich Sie umarmen. Ich bin Gott so dankbar, weil ich weiß, dass er jetzt gerettet ist. Weil ich weiß, dass ihm nichts mehr passieren kann. Wissen Sie, eigentlich will ich ihn auch gar nicht wieder zurückhaben hier auf die Erde. Ich habe ihn gut nach Hause gebracht. Ich habe ihn gut nach Hause gebracht. Herr Jesus, wir danken dir, dass du für uns derselbe bist, wie du für Jairus warst. Und wir danken dir, dass du uns immer siehst. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dich um uns kümmerst und um unsere Kinder. Und wir wollen dich für sie bitten, Herr, dass sie den Weg mit dir gehen. Aber nicht nur für unsere Kinder, Herr. Du weißt, wie viele unserer Zeitgenossen heute genauso über deine Auferstehung lachen, wie die Leute von Jairus. Bitte stoppe sie und gib Gnade. Gib Gnade, dass noch viele umkehren. Und habe Dank, allmächtiger Vater, dass du uns dich und deinen Sohn in deinem Evangelium so deutlich zeigst. Und dass wir so deutlich in dein Herz schauen dürfen. Du lieber guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.